Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, also auch nochmal guten Tag von mir, weil morgen hast du völlig recht, ist irgendwie schon ein bisschen rum. Und es war spannend. Und wie ich habe diese Predigt von, hat mich Jesus schon eine lange Zeit, habe ich das Gefühl, mein Herz bewegt. Und wie ich dann so sich rauskristallisiert hat, dass wir da jetzt unsere Kinder segnen, da habe ich natürlich gedacht, okay, ich weiß nicht ganz genau, ob das Thema stimmt. Jetzt, nachdem ich mich mehr mit beschäftigt habe, muss ich sagen, doch, stimmt genau. Weil Eltern, meine Frau und ich, wir sind ja Eltern von 3 Kindern und mittlerweile Großeltern von 5 Enkelkindern, wofür wir Gott sehr dankbar sind. Also ich glaube, wir verstehen ein bisschen was davon, Kinder zu erziehen. Und eine Sache, die mich im Moment sehr traurig manchmal macht, ist, dass ich das Gefühl habe, die Kinder kriegen heute gar nichts mehr mit, was Werte sein könnten oder was oben und unten ist. Und ich finde, es gab noch keine Zeit, wo es so schwer war, sich zu orientieren wie diese Zeit. Weil neulich hat ein bekannter Politiker, den ich ansonsten eigentlich sehr gerne zuhöre, weil er ein kluger Mann ist, könnte auch eine kluge Frau sein, nur um das paritätisch gleich abzubilden, ein kluger Mann, und der sagt dann etwas, was ich gar nicht klug finde. Er sagt nämlich, es gibt keine Wahrheit. Und das ist eine Lüge. Es gibt eine absolute Wahrheit und die gibt es sogar lebendig und die heißt Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Und Gottes Gebote und Gottes Vorstellungen für die Welt sind die Wahrheit. Und wenn man Menschen helfen will, sich zu orientieren, hilft es nicht zu sagen, schaff dir dein eigenes Universum, denn die wenigsten werden es schaffen, sondern es hilft den Menschen, sich zu orientieren, sich in diesem Universum zurechtzufinden. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, bestimmte Fragen heute einfach mal anzuschauen, auch gerade, weil wir immer wieder auch Menschen um uns herum haben, denen wir helfen müssen, das zu finden. Und deswegen habe ich auch die Predigt so genannt, Jesus und was richtig ist. Und ich möchte, dass wir uns einen Bericht von der Bibel anschauen. Und das ist diese Geschichte, die in Johannes 8 steht und die ist bekannt als die Geschichte Jesus und die Ehebrecherin. Da geht es folgendermaßen los, ab Vers 2, frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihrer Frau, wo sind sie hin? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Für mich eine wahnsinnig wichtige und großartige Geschichte, die Gott in sein Wort hat schreiben lassen. Und leider wird sie oft ein bisschen falsch ausgelegt. Also oft steht diese Geschichte eigentlich so, oh, Jesus ist tolerant. Und wir werden weiter feststellen, das hat überhaupt nichts mit Toleranz zu tun. Nein, Jesus ist überhaupt nicht tolerant. Also wenn ich irgendeine Person kenne, die 0% tolerant ist, dann heißt sie Jesus Christus. Weil Jesus Christus hat nicht die Not, tolerant zu sein, sondern er weiß, was richtig und falsch ist und er kann vergeben. Und das ist ein großer Unterschied. Jesus wird hier konfrontiert, er ist da und lehrt, er erzählt den Menschen, wie Gott sich das alles gedacht hat und dann kommen die üblichen Beschuldiger. Und das sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Also die religiöse Fraktion und die Fraktion, die Schriftgelehrten, also die anderen, waren zum Teil gar nicht gläubig, sondern fühlten sich halt der Tradition verhaftet. Und die kommen zu Jesus und dann machen die etwas, was ich schon ziemlich schwierig finde. Stell dir mal vor, jemand erwischt dich bei deiner Lieblingssünde. Bei irgendwas, was du gerade machst. Du drehst irgendein Ding. Und dann schnappen die dich, schleppen dich hier vor uns hin und stellen dich hier auf die Bühne. Und sagen, du, was sagst du dazu, Jesus, der Typ, den haben wir gerade erwischt, wie er sich pornografische Videos angeguckt hat. Ups. Fühlt sich gut an, gell? Oder den haben wir gerade erwischt beim, wie er den Stab betrügt. Wir haben ihn frisch erwischt, er hat gerade alles falsch gemacht, er hat gelogen, gestohlen. Hier ist er. Was sagst du zu dem? Oder das, was zurzeit so gerne in unserer Gesellschaft sehr stark angeklagt wird. Wir haben diesen Mann erwischt, wie er pädophile Inhalte im Internet sich angeguckt hat und Videos verschickt hat. Und bumm, steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich das anfühlt. Diese arme Frau, die die Männer da anschleppen, ich glaube, das muss entsetzlich gewesen sein für sie. Sie weiß auch, dass es nicht richtig war, aber dann so in den Mittelpunkt gestellt zu werden und alle zeigen mit Finger auf sie. Und Jesus reagiert anders. Er war gerade am Lehren. Also Lehre ist ja auch ganz, wenn man jemandem was beibringt, hat es ja auch viel zu tun mit richtig und falsch. Also man die Welt richtig verstehen. Ich meine, Lehrer sind immer Erklärbären, die erklären die Welt. Ne? Wer einen Erich kennt, weiß, dass ich recht habe. Und jetzt mitten in diesem Fluss kommt plötzlich diese Frau ins Zentrum und Jesus wird eigentlich angefragt, ist es jetzt richtig? Stimmt der Mose? Oder was sagst du dazu? Die Pharisäer hatten sicherlich schon einige von seinen Lehren gehört und die haben schon gemerkt, dass Jesus so mit Barmherzigkeit hatte und das hat ihnen nicht gefallen, glaube ich. Und die waren auch ganz geschickt, die hatten nämlich einen Trick angewendet. Wenn man geschichtlich nachliest, dann gab es ein römisches Recht. Das römische Recht besagte, dass in einem besetzten Land ausschließlich die Römer verurteilen und töten dürfen. Also hätte er gesagt, das Buch, ja, Mose ist richtig, steinigt die Frau, dann hätten sie ihn anschließend anzeigen können bei der römischen Besatzungsarmee, weil er sich quasi das Recht rausgenommen hat, das zu tun. Wenn er aber sie nicht steinigt, dann können sie sagen, schaut euch den Typ an, der nimmt noch nicht mal das mosaische Gesetz, also die Grundlage des jüdischen Verständnisses ernst. Der ist der Oberallerletzte. Und es ging ihnen in jedem Fall darum, ihn zu beschädigen in seiner Reputation. Heute sehen Pharisäer und Schriftgelehrten anders aus. Manchmal sind es, also im Moment tun mir immer alle Leute leid, die sich zur Wahl in Deutschland stellen. Egal von welcher Partei. Ja, ich mag die einen mehr und die anderen weniger, das weiß ich, möchte ich jetzt auch nicht drüber reden, sondern egal wer da steht, irgendwie tut mir leid, weil es gibt so Schriftgelehrte, so Investigationsleute, die warten nur darauf, dass einer von diesen Vögeln irgendeinen Fehler macht. Und dann wird er zentral in das Bewusstsein dieser Nation, in den Boden gehämmert und alle zeigen mit Finger auf ihn und sagen, guckt euch diese Leute an. Das ist so. Oder wenn man in die Öffentlichkeit geht, wie wir jetzt per Video, es wird sich immer einer finden. Also mal reden wir zu viel über Corona, mal zu wenig. Egal welche Position du einnimmst, es wird immer sich einige finden, die glauben, dass du Verurteilung verdient hast. Und wisst ihr was? Ich habe herausgefunden, übrigens ist es super, wenn Kinder hier durchlaufen. Kinder haben grundsätzlich das Recht, zu Gott zu kommen. Ich habe herausgefunden, dass manchmal ich einer von den Schriftgelehrten und Pharisäern bin. Ich habe herausgefunden, dass ich mit den Schwächen anderer Menschen manchmal sehr unbarmherzig umgehe. Und da gibt es diesen Satz, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig. Wir verurteilen gerne Leute, die anders sündigen als wir. Wir suchen gerne Bestrafung für die Raser auf der Autobahn, ja. Nur wenn wir es eilig haben, ist es eigentlich alles egal, was da steht rechts im Schild. Ja. Ist euch schon mal aufgefallen? Oder wir sind irgendwie komisch an der Stelle. Also für den Job Pharisäer und Schriftgelehrten wird man immer jede Menge Menschen finden. Und manchmal auch uns. Und Jesus geht anders um, er geht hin, er lässt sie das sagen, was sie sagen, und dann schreibt er mit dem Finger auf den Sand. Und lassen wir das mal beiseite, was er da gemacht hat. Es gibt so eine Schriftstelle, die in der Bibel steht, da heißt es, er schreibt unsere Sünden in den Sand, aber vielleicht war das in dem Moment. Und die haben alle ihre Sünden gelesen. Das fände ich eine spaßige Variante, das hätte mir Spaß gemacht, wenn Jesus eine Sünde nach der anderen geschrieben hätte und der, pup, rot, weg. So gingen aber alle weg, weil sie eigentlich irgendwann, wenn sie ehrlich sind, sagen mussten, ohne Sünde bin ich nicht. Und so wäre das jetzt eine schöne Geschichte, wir könnten alle nach Hause gehen und sagen, ey, super, klasse, prima, Jesus hat es denen gezeigt, den alten Pharisäern, lasst uns mal locker bleiben, wenn einer sündigt, ist ja nicht so schlimm. Und genau das macht Jesus nicht. Und das ist genau nicht, was ich sagen möchte. Denn die Pharisäer hatten recht. Die Pharisäer hatten insofern recht, dass es tatsächlich im mosaischen Gesetz steht. Und ich bemühe euch, mich einen sehr genauen Bibeltext euch vorzulesen. Also so steht es im Original höchstwahrscheinlich genau drin. Und ich fange mit dem 3. Mose 18 an und lese dir erstmal die ersten 5 Verse. Und der Herr redete zu Mose, rede du zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Und meine Ordnung und meine Rechtsbestimmung sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Also eine klare Sache. Er sagt, ich habe euch aus Ägypten geholt. Und in Ägypten, da macht man das so und so. Und in Kanaan macht man das so. Aber ihr Israel, ihr Volk Israel, ihr sollt das nicht so machen. Ihr sollt euch an mir ausrichten. Ihr sollt meine Rechtsbestimmungen halten. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Auszüge von diesen Rechtsbestimmungen kurz vor. Da sagt sie, ja, aber doch, hör mal kurz zu. Da heißt es, niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken, ich bin der Herr. Vers 20. Und bei den Frauen deines Nächsten sollst du nicht zur Begattung legen, dass du durch sie dich nicht verunreinigst oder sie auch. Und 22. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist Gott ein Gräuel. Und kein Vieh sollst du sollst bei keinem Vieh liegen, so dass du dich an ihm nicht unrein machst. Und dann steht als Begründung, also da gibt es jede Menge Vorschriften, die alle in diese Richtung gehen. Und dann steht plötzlich, du sollst es nicht tun, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht, ebenso wie es die Nationen ausgespien hat, die vor euch da waren. Gott sagt, und das mag uns zuerst vielleicht ein bisschen fremd vorkommen, aber Gott sagt Folgendes. Er sagt, wie die Menschen in dieser Welt leben, so sollt ihr nicht leben. weder die Ägypten, die Ägypter steht immer für das Leben ohne Gott in der Bibel, das Ägypten war das Land, das gottlose Land mit den vielen Götzen. Noch Kanaan, Kanaan war das Land, wo man exzessiv Unzucht und Unreinigkeit betrieben hat. Also weder so wie dort, noch wie dort sollt ihr leben. Und dann ist die Begründung, weil wenn ihr so lebt, wird euch das Land, in das ihr jetzt kommt, ausspucken, weil es nicht mal das Land aushält, dass ihr einen solchen Stil lebt. Ich weiß ja, das ganze Umweltproblem hängt mit den Dieselfahrzeugen zusammen. Ich bin mir da klar, ich bin bekennender Dieselfahrer. Ich weiß, dass es nur mit dem Dieselproblem, hätten wir keine Diesel, wäre die Welt besser. Ich glaube vielmehr, wir müssen anfangen mal nachzudenken, dass das unmöglich nur der CO2-Gehalt sein kann. Könnte es sein, dass es auf unsere Gottlosigkeit rausläuft, dass alles nicht besser wird, sondern eher schlechter? Wäre mal zu überlegen, denn wenn das hier stimmt, wäre das der Fall. Es geht weiter. In Kapitel 20 kommt dann diese Stelle, die die Pharisäer meinen. Und da heißt es, weil da geht es in Kapitel 20 geht es darum, was soll denn passieren mit Menschen, die das tun? Und da steht dann plötzlich, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Also die Pharisäer, wie wir gemerkt haben, waren ohne den entsprechenden Mann da, weil Ehebruch konnte die Frau ja nicht alleine machen. Das war schon der erste Fehler. Und das zweite, da steht nichts von Steinigen. Also die Strafe war auch nicht diese. Wir picken uns raus in unserem Leben und sind sehr schnell dabei zu beurteilen, wer wie zu verurteilen ist und warum und wie er zu bestrafen ist. Ich stelle fest, dass wir sehr schnell dazu überlaufen, den Finger zu heben und zu sagen, der hat das verdient. Und das machen wir nicht laut, das machen wir vielleicht, also heute ist man sehr subtil an der Stelle und es wird dann eher so hintergründig mal vorgeschoben. Aber in Wirklichkeit geht Jesus anders um. Jesus respektiert das Wort Gottes. Er sagt an einer Stelle, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und er sagt, er wird Himmel und Erde vergehen, als nur ein Strich, also nur ein kleines Komma an dem Gesetz Gottes und den Propheten. Verstehen wir? Also Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, weil ich sage, dieses Gesetz stimmt nicht. Ich bin gekommen, um dieses Gesetz in der Tat umzusetzen. Und Jesus hat das gelebt. Eben ohne Fehler, sündfrei. Ich bin gekommen, dieses Gesetz meines Vaters, die Gebote meines Vaters zu leben und sie zu erfüllen. Denn nur das ist die Basis, dass er selber vor Gott heilig dasteht. Denn alles, was in seinem Leben vorgekommen war, das war zu 100% in Ordnung. Nur so konnte er die Schuld dieser Welt auf sich nehmen. Also das Problem ist nicht, wir erkennen die Gebote nicht mehr an, sondern wir müssen die Gebote stehen lassen. Und ich erkläre auch gleich warum. In unserer Geschichte ist der erste Schritt, den Jesus tut, dass er den Menschen, die um ihn herum sind, Folgendes zeigt. Nämlich, wir Menschen sind inkompetent, solche Sachen zu richten. Wir sind inkompetent, Menschen zu richten, wenn sie sündigen. Sagst du, ja, aber wieso? Kann ich genau erklären. Im Gegensatz zu Gott kennen wir nicht die Motive der Menschen. Im Gegensatz zu Gott kennen wir weder die Umstände noch die Dinge, die Menschen dazu geführt hat, das zu tun, was sie jetzt gerade tun. Gott kennt das alles, wir kennen es nicht. Und der Punkt ist, was ist schlimm? Schlimm ist ein inkompetenter Richter. Was wird nämlich am Ende dabei rauskommen?
ein falsches Urteil. Und deswegen sagt Jesus, okay, wenn ihr selber wisst, wie man dieses Gesetz erfüllt, wenn ihr selber wisst, wie man den Geboten Gottes folgt, dann könnt ihr einen Stein schmeißen. Und was passiert? Jeder muss zugeben, und das muss ich auch zugeben, das kann ich nicht. Gott, ich habe gesündigt. Also ich kann den Stein jetzt nicht aufheben. Denn ich bin ein Sünder, so wie die Person, die ich jetzt gerne gesteinigt hätte. Er kommt und zeigt uns den Spiegel vor und sagt, pass auf, guck hier. So siehst du aus und jetzt gehst du hin und erhebst Urteil gegen jemanden, der auch nicht viel anders aussieht wie du. Das Zweite, Jesus erlebt den ganzen Prozess, die Jungs waren ja meistens Jungs, die gingen alle weg. Und dann steht Jesus allein mit der Frau. Und ihr müsst euch vorstellen, was sie durchlebt hat. Sie hat erlebt, sie ist erstens, es ist natürlich sehr unschön, erwischt zu werden von irgendwas, was blöd ist. Ja. Das Zweite, dann in die Öffentlichkeit zu zerren, das ist herzbrechend. Und dann das Dritte, jetzt war es ganz knapp, dass sie dich umgebracht hätten. Und dann erlebt sie plötzlich, die gehen alle. Und jetzt kommt der Einzige, der das Recht hätte, einen Stein aufzuheben. Der Einzige, der berechtigterweise sie steinigen dürfte oder umbringen dürfte. Und der sagt, weißt du was? Ich verzichte auf mein Recht. Ich bringe dich nicht um. Ich töte dich nicht. Und das ist, was Vergebung meint. Vergebung meint nicht, ach, ist doch alles egal, was wir machen, wir sind alle kleine Sünderlein und kommen alle in den Himmel rein. Lüge. Mit keiner einzigen Sünde kommst du zu Gott. Weil Gott ist heilig. Du wirst mit nichts durchkommen. Gott lässt uns gar nichts durchgehen. Auch nicht die kleinste Sünde. Weil es falsch ist, Sünde wegzuleugnen. Es ist falsch, Sünde ab Absurdum zu erklären. Weil es ist nun mal der Maßstab des Schöpfers. Natürlich, Menschen, die sagen, oh Gott, das ist nicht der Schöpfer, das ist alles von alleine irgendwie in Jahrmillionen, irgendwie ist es irgendwie entstanden, wir wissen auch nicht wie, aber es ist irgendwie entstanden. Dann brauchst du natürlich keinen Gott und gibt es keinen Gott, dann gibt es auch keine Rechtsordnung Gottes und dann, ja, dann freu dich deines Lebens und wenn du nicht gestorben bist, dann bist du morgen noch da. Aber wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann hat er auch das Recht, uns zu sagen, wie die Gebrauchsanleitung für dieses Leben funktioniert. Dann hat er auch das Recht, uns zu sagen. Und dabei müssen wir eins verstehen, das Gesetz ist niemals gegeben worden. Hört ihr mich, das ist ein wichtiger Satz. Das ist meine bezaubernde jüngste Enkeltochter. Ich bin immer verzaubert, wenn sie da ist. Ist sie nicht schön? Das Gesetz hat Gott niemals dafür gegeben, um uns zu töten. Sondern das sagt schon der Text, Gott hat sein Gesetz gegeben, damit wir leben. Er hat uns die Gebrauchsanweisung gegeben, um dieses Leben zu leben. Und ja, er wusste, dass wir durch die Trennung zu ihm, durch die Distanz, die wir zu ihm leben, nicht in der Lage sein werden, dieses Gesetz zu halten. Also das Gesetz ist nicht gegeben, um die Menschen zu töten, sondern das Gesetz ist gegeben, um den Menschen zu helfen, sich in diesem Leben zu orientieren, um in diesem Leben durchzukommen. Dafür ist das Gesetz gegeben worden. Und deswegen braucht es eigentlich Vergebung und nicht Toleranz. Mit Toleranz machen wir es uns ganz schön einfach. Hör, es geht mich ja nichts an, kann doch jeder machen, was er will. Das ist ganz schön oberflächlich, wenn ich das mal sagen darf. Es geht nicht um Toleranz, sondern es geht um Vergebung. Da gibt es Menschen, die leben entgegengesetzt der Ordnung Gottes. Und sie tun, was ihnen ihre Emotion, ihr Gefühl befiehlt. Aber wenn ich nach meinem Gefühl gehe, kann ich euch eins sagen, keine Bank wäre von mir sicher. Denn mein Gefühl sagt mir, ich möchte mein Leben in Zukunft auf einer Yacht irgendwo in der Südsee verbringen. Ich habe herausgefunden, dass mein Gefühl nicht dafür taugt, mir zu sagen, ob es richtig ist, was ich tue. Ja? Denk das mal durch für all deine Lieblingssünden und du wirst sofort herausfinden, ups, den Damm möchte ich nicht umschmeißen, sonst gibt es kein Halten mehr. Es braucht nicht Toleranz, sondern wir brauchen Vergebung. Weil nämlich Vergebung die Trennung zu Gott wegnimmt und weil Vergebung der Weg zum Neuanfang ist, damit unser Leben gelingt. Und dann macht Jesus ja Folgendes, er nimmt diese Frau an, das merkt man in diesem einen Satz, er nimmt sie an und sagt, ich mache das auch nicht. Du hast dein Leben wieder. Und dann sagt er, aber jetzt geh hin und sündige nicht weiter. Und damit sagt Jesus völlig klar, das, was du gemacht hast, war nicht richtig. Sondern es war Sünde. Tu das nicht mehr. Und genau das ist der Punkt. Er richtet das Recht Gottes auf. Denn das Recht Gottes ist gut. Und die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, dass das Recht Gottes uns die Qualität zum Leben schenkt. Dass das Recht Gottes dafür da ist, dass wir unseren Kindern sagen können, du stehlen, ist keine Option. Lügen tötet die Menschheit. Ehebruch, wenn einer das mal miterlebt hat, ich habe es nicht in meiner eigenen Ehe, Gott sei Dank, nie erlebt, aber ich war in so vielen Ehen beteiligt, die kaputt gingen, also wo ich Seelsorger sein durfte und musste. Was für ein Herzeleid. Ich habe die Stunden mitverbracht, wo die Leute fast verrückt geworden sind vor inneren Schmerz, weil der Partner über Nacht gesagt hat, all die 20 Jahre Treue, alles, was ich jemals gesagt habe, alles kannst du ins Klo spülen. Ich habe gesehen, was es tut. Ehebruch ist hässlich. Und das gilt für die anderen Sünden auch. Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Und nicht divers. Das ist einfach eine Lüge. Und wir müssen Menschen helfen, Orientierung zu finden. Und die gibt es. Es gibt Hilfe bei Gott. Es gibt viele Gründe, warum man sich in diesem Leben schwer zurechtfindet. Und es gibt viele Gründe, warum unsere Empfindungen und unsere Gedanken durcheinander sind. Aber wenn dann niemand kommt und uns erzählt, was richtig ist, dann sind wir in großen Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht lieblos, unfreundlich, abgrenzend, sondern das bedeutet Annahme, Liebhaben, Heranholen, Gemeinschaft mit diesen Menschen leben und ihnen helfen, ihre Würde wieder zurückzugewinnen. Denn darum geht es Gott. Jesus möchte, das sagt die Bibel, dass alle Menschen gerettet werden, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht im 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich wiederhole den Satz nochmal. Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist der ausdrückliche Wille Gottes. Und deswegen, ich weiß, dass man heute ja bei der Redepolizei, die es in unserem Land gibt, nicht mehr alles sagen soll und alles sagen darf. Und ich finde, umso mehr müssen Menschen, die Jesus nachfolgen, Klartext reden, weil es nicht so weitergeht. Sünde wird auch in aller Ewigkeit noch als Sünde identifiziert werden. Und alle, die wir hier sind, jeder einzelne von uns, wird eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen und Rechenschaft für sein Leben geben. Und deswegen, und das sagt die Bibel sehr klar, deswegen sollen wir heute schon zu Jesus kommen. Deswegen sollen wir vor ihm erscheinen, weil er möchte uns annehmen. Er möchte uns vergeben und er möchte uns zurechtbringen. Und diese Gelegenheit will ich jetzt geben. Ich werde jetzt beten und ich bin mir überzeugt, man kann nicht einfach so zu Gott kommen, sei denn Gott spricht zu deinem Herzen. Aber wenn du dieses Reden jetzt hörst, dann möchte ich dich gleich ermutigen, einen mutigen Schritt zu machen. Es ist so, dass wir ohne die Vergebung in Jesus Christus vor Gottes Augen niemals bestehen können. Und damit diese Vergebung für uns wirksam wird, sagt die Bibel, ist es notwendig, dass wir ein öffentliches Bekenntnis ablegen zu diesem Helfer, zu Jesus. Also es ist besser, nicht hier mit unseren, stell dir mal vor, alle meine Sünden würden da hinten auf der Leinwand erscheinen, hinter mir, während ich hier stehe. Das wäre mir aber scheiß peinlich. Ja? Deswegen stehe ich lieber auf vor Jesus und sage, ich bekenne mich zu dir, damit der Beamer dunkel bleibt und ich Vergebung kriege. Einverstanden? Und deswegen möchte ich euch von Herzen einladen, jeder, der jetzt in seinem Leben noch nicht wirklich eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und der hier in dem Raum ist. Lass diese Chance nicht gehen. Gott ist da. Jesus ist auch in diesem Moment hier. Und du kannst einen mutigen Schritt machen, indem du die Hand hebst, wenn ich da gleich drum bitte. Das ist dein erster Schritt in Richtung Jesus. Weil Jesus möchte dich annehmen und dir vergeben. Und er möchte dir eine Kraft schenken, die du nicht von dir aus hast. Eine Kraft, dass dein Herz verwandelt wird. Das sagt die Bibel ausdrücklich, dass unser Herz verwandelt wird und wir die Kraft bekommen, in den Geboten Gottes zu leben. Und wenn du es möchtest, dann werde ich dich gleich fragen. Vater, ich bitte dich jetzt um diesen großen Freiraum, diese Möglichkeit im Sichtbaren und Unsichtbaren, dass sich hier jeder entscheiden kann, wenn er es möchte. Dass ich binde hier diese Mächte des Schams und der Angst in Jesu Namen. Amen. Ist jemand da, der sagt, ich möchte heute diesen Schritt wahren, dann heb bitte deine Hand, so ähnlich wie ich sie hebe, und zwar jetzt, in diesem Moment. Überleg das gut. Aber wenn du dich entscheiden willst, dann heb bitte deine Hand und sag, ich möchte. Okay? Jesus, ich danke dir, dass jeder hier im Raum offensichtlich entweder schon zu dir gehört oder noch sicher ist, dass es noch nicht der Moment ist, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen da drin segnest. Ich habe noch eine zweite Entscheidung anzubieten, die ist auch nicht ganz unproblematisch. Wenn du dich selber entdeckt hast als einen Menschen, der so wie diese Schriftgelehrten oder diese Pharisäer ist, dass du immer so deutlich die Schuld der anderen siehst, und eigentlich in deinem Innersten, wenn du ehrlich bist, ihre Verurteilung forderst. Wenn das dich betrifft, oder wenn du sagst, es gibt in meinem Leben Sünde, da könnte ich vor Gott nicht bestehen, aber ich möchte heute den Entschluss fassen, von heute an anders zu leben. Für beide Fragen bitte ich dich, dass du kurz aufstehst, jetzt da, wo du bist, und damit ich für dich beten kann. Also nochmal, wenn du dich eher auf der Seite derer findest, die verklagen, oder auf der Seite von denen findest, die sagen, ich muss mich ändern, da ist noch was, was in mir rein und heilig werden muss, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Und ich bitte dich jetzt, die berühmte Hand auf dein Herz zu legen. Lieber Vater, du siehst jeden, der jetzt hier steht. Und ich möchte zuerst für die unter uns bitten, die sich selbst erkannt haben als einer von diesen Pharisäern und den Schriftgelehrten. Herr, das liegt uns so nah. Wir wollen das Richtige, aber wir merken gar nicht, wie wir die anderen verklagen. Vater, vergib uns diese Schuld, Verkläger zu sein. Und Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du deinen Heiligen Geist sendest und dieses falsche Gerechtigkeitsbedürfnis in uns zufrieden bringst, damit es aufhört. Und Vater, wir anderen, wo wir wissen, da sind noch Dinge in unserem Leben, da hast du es noch nicht geschafft, Heiliger Geist, mit uns, dass unser Herz sich da verändert. Wir bitten dich, dass du jetzt unser Herz weich machst. Und dass du dein Gebot in unser Herz schreibst und dass du uns jetzt erneuerst. Vater, ich bitte das in Jesu Namen. Danke, dass du jeden Einzelnen jetzt siehst und danke, dass es wirklich passiert in diesem Moment. Ich preise deinen Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe dich.